Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sebastian Mühl und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe. Wir wollen über die NFL reden, die Saison steht ja so langsam an. Es gibt jetzt noch eine Preseason-Woche, bevor es richtig losgeht, bevor endlich wieder Helm auf Helm klatscht, bevor wieder Touchdown jubeln kann und den Sonntagabend wieder einen Sinn hat hier in Deutschland. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, schon quasi altvertrautes Publikum aus der Preseason. Das sind Clemens und Clemens Moschans Peter. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Ja, ihr beiden, jetzt, wir wollen natürlich über die NFL reden. Die Preseason, ich habe gesagt, ist so langsam zu Ende und wollen wir uns ein bisschen die Themen angeben, die uns in den letzten ein, zwei Wochen begleitet haben, in unserer letzten Aufnahme. Da wird natürlich ein Thema in die Augen, das sind natürlich die Buffalo Bills und ihr QB-Room im Endeffekt mit AJ McCarron, Josh Allen und Nathan Peterman. Clemens, jetzt nach Woche 3 sortiert sich so langsam so ein bisschen aus. Ich würde sagen, wir haben es gesehen, Josh Allen ist so nicht bereit, um in der ersten Woche zu starten.
Nein, definitiv nicht, wobei man auch sagen muss, er hatte absolut keine Hilfe in dem Preseason-Spiel Woche 3. Mal dazu gesagt, für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, die Preseason Woche 3 ist das wichtigste Preseason-Spiel, weil da die Starter die meiste Spielzeit bekommen. Und dieses Spiel hatten die Bills gegen die Cincinnati Bengals. Und es war so, dass Josh Allen so viel gesackt wurde, dass die Bills zur Halbzeit negative Passing Yards hatten, also mehr Yards durch Sacks verloren haben, als Josh Allen durch Pässe tatsächlich gewinnen konnte. Das war wirklich wenig seine Schuld, weil er ganz einfach wirklich komplett unter Druck stand. Der Snap kam und schon war irgendjemand bei ihm da. Da ist mir besonders der Right Guard John Miller aufgefallen, der auch noch Strafen ohne Ende produziert hat. Das lief sehr schlecht. Das ist natürlich für einen Rookie noch besonders schlimm, gerade für Josh Allen, der wohl am wenigsten Pro-Ready von den frühen Erstrunden-Rookies ist, Lamar Jackson jetzt mal ausgenommen. Und also er sollte es nicht werden. Damit tut man ihm keinen Gefallen, wenn man ihn da jetzt hinwirft. Er wird damit nichts erreichen können. Also bleibt die Frage zwischen Peterman oder AJ McCarron. McCarron hatte ja eine Verletzung am Schlüsselbein und Nathan Peterman dagegen hat in der Preseason wieder fulminante Zahlen abgeliefert. Von daher würde ich sagen, es ist Zeit, Peterman noch eine Chance zu geben. Er hat zwar 5 Interceptions in einer Halbzeit letztes Jahr geworfen, wobei man da auch sagen muss, das war nicht allein seine Schuld, da hat die O-Line auch wenig mitgemacht. Und da war er auch das Opfer wirklich von Pässen, die eigentlich angekommen sind, vom Receiver getippt wurden und dann intercepted wurden. Also selbst diese Performance, auch wenn man sich gern drüber lustig macht, war nicht so schlimm, wie sie klingt. Meiner Meinung nach sollte Nathan Peterman der Starter der Bills sein.
Ja, das ist natürlich schon mal direkt eine Ansage von Clemens, Hans-Peter. Nathan Peterman hat mir auch gut gefallen. Ich habe mir nochmal sein Highlight-Video angeguckt. Das hat er wirklich gut gemacht. Muss auch sein, die O-Line war auch zu dem Zeitpunkt besser, mit der ersten Halbzeit 5-6 zu gelassen. Das ist einfach zu viel und ja, beweist ein bisschen die These, die ich hier aufgestellt habe in der letzten Sendung, dass sie wahrscheinlich die schlechteste O-Line der ganzen Liga sein werden, die meisten 6 zu lassen werden. Und dann natürlich gerade mit Quarterbacks, die natürlich durchaus dafür verletzt zu sein, ist natürlich die Frage dort, was passiert. AJ McCarron ist jetzt wieder fit. Denkst du, dass er noch die Chance bekommen wird, den Starting-Job zu gewinnen, weil er ja eigentlich von allen Quarterbacks am meisten Erfahrung hat in der NFL, auch wenn er nicht so viele Spiele mehr gesehen hat?
Ja, ich sehe Nathan Peterman eigentlich als den Starter an, nicht AJ McCarron. Nathan Peterman hat geliefert in der Preseason, hat gezeigt, dass er ready ist, hat die Stats dafür gebracht. Er muss jetzt nur noch in der Regular Season liefern und bringen. Das fehlt ihm noch. Er wird immer noch zu sehr an diesen 5 Interceptions einem Spiel gemessen, was ihm nicht gerecht wird. Und das muss er zeigen, dass es auch nicht gerecht ist. Und dann kann es auch wirklich ganz gut vorwärts gehen bei ihm. AJ McCarron sehe ich als guten Backup, aber halt eben nur als Backup-Quarterback. Er hat sich nie richtig etabliert, hat immer mal solide Leistungen gezeigt, aber für einen Starting-Job reicht es einfach nicht. Hoffen wir, dass die O-Line Nathan Peterman gut in der Pocket beschützt, sonst sehen wir ihn dann doch mal im Einsatz oder vielleicht sogar Josh Allen. Aber ja, ich denke, wir werden Peterman sehen. Und auch liefern sehen.
Genau. Wie gesagt, mal gucken dann, wie die O-Line dann auch entsprechend in Woche 1 aussehen wird. Aber das wird wahrscheinlich sehr, sehr viel sein. Da müssen die Quarterbacks mit sicher das ein oder andere Mal scramblen und versuchen, mit ihren Beinen ein Play zu machen. Kommen wir zu den New York Jets in derselben Division, Hans-Peter. Da sind ja auch die Jets da, die ja auch potenziell drei Quarterbacks haben in ihrem Raum, die starten können. Josh McCown, der das letzte Saison gemacht hat, jetzt haben sie mit einem Rookie St. Darnold geholt und Teddy Bridgewater, wobei jetzt Teddy Bridgewater weggetradet wurde nach guten Leistungen in der Preseason. Und jetzt sieht doch eigentlich alles danach aus, dass Sam Darnold jetzt in der ersten Woche für die Jets der Starter sein wird.
Ja, definitiv. Wobei es mich ein bisschen gewundert hat, dass man so einen Trade macht von Seiten der Jets aus. Aber ja gut, die Jets sind da ja auch berühmt für komische oder unerwartete Dinge. Ja, Darnold, man hat es auch gesehen. Und ich denke, es ist auch die für die Jets die Zukunftsentscheidung, sich auf Sam Darnold zu stützen und sich auf ihn zu verlassen, dass er da auch wirklich ready ist. Bei Teddy Bridgewater hat man ja wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Ja, er hat ein Jahr Vertrag, er hat viele Verletzungen jetzt verhältnismäßig gehabt. Er hat seine schlimme Knieverletzung ausgestanden, aber ja, wer weiß, wie gut er noch liefern kann und ja, da ist Sam Darnold natürlich die sichere Variante.
Genau, mit Sicherheit die sichere Variante, ja, zwar als Rookie, aber hat wirklich schon sich sehr gut präsentieren können in den ersten drei Wochen der Preseason und wird jetzt natürlich nach dem Trade von Teddy Bridgewater, den wir gleich nochmal genauer beleuchten werden, mit Sicherheit der potenzielle Starter sein. Clemens, kommen wir zu dir und gucken auf eine weitere Mannschaft, mit der ich mit dir sprechen möchte. Die Kansas City Chiefs, eine Mannschaft, die im Moment einen großen Hype erlebt aufgrund von Patrick Mahomes, aufgrund eines Bombe, die er in den beiden Spielen geworfen hat. Also die Offense, muss ich sagen, sieht bisher sehr gut aus. Mein großes Fragezeichen bei den Chiefs ist die Defense, weil ich da noch nicht überzeugt bin. Nur ein Sack, eine Interception in drei Spielen in der Preseason finde ich persönlich viel zu wenig.
Ja, das ist auch das große Fragezeichen der Chiefs. Klar, man hat einige Elite-Spieler wie Chris Jones in der D-Line, dann Justin Houston, so richtig so heißt er, bei den Linebackern, der ja Pass-Rusher ist, und in der Secondary natürlich Eric Berry, aber ja, es gibt einige Probleme. Die Defense ist mit Sicherheit schlechter geworden. Man hat schließlich mal Peters abgegeben für fast an die Rams und als Pick 2019, aber das wiegt natürlich so ein Spieler bei weitem nicht auf. Und Barry hat wohl auch wieder ein paar gesundheitliche Probleme, was ich gehört habe, dass er wohl mit seiner Ferse da ein paar Ermüdungserscheinungen spüren würde. Und von daher ist die Frage, wie das so läuft. Die Defense wird schlechter sein als letztes Jahr. Die Offense sieht natürlich sehr gut aus. Und ja, was heißt Hype Train bei den Chiefs? Es hängt viel von Mahomes ab. Wenn Mahomes jetzt gar nicht liefern kann, kann es böse enden für die Chiefs. Wenn er liefern kann, dann sind 10 Siege durchaus im Bereich des Möglichen.
Okay, 10 Siege sind durchaus im Bereich des Möglichen. Da gucken wir natürlich dann auch von der Saisonvorschau genauer drauf, wie die nächste Woche kommen wird. Also von da solltet ihr auch dort gespannt dazu rauen. Bevor wir jetzt in die erste kurze Pause gehen, Hans-Peter, haben wir noch ein Thema, was uns ja beschäftigt hat in den letzten Wochen, worüber viel und heftig diskutiert wird. Momentan ist das Thema Tackling. Es ist ja jetzt verboten, mit dem Helm zu tackeln und das führt im Moment noch zu sehr, sehr viel Verwirrung.
Ja, ein Thema, das mir gerade jetzt auch in der Preseason, wo man sich doch schon mal anschauen kann, wie die Refs so auch schauen, wie sie die Situation bewerten und die Regelauslegung interpretieren, das hat mir ziemlich Bauchschmerzen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich als ehemaliger Linebacker sehe in einem schönen Form-Tackling einfach die Not, dass der Helm muss damit reingebracht werden. Der Helm muss nicht die Krone, das sind wir uns alle einig voraus, aber die Face Mask muss auf den Ball gehen, die muss neben der Schulter parallel auf den Gegner zugehen, damit man einfach in einem guten, tiefen Leverage mit Geschwindigkeit wohlgemerkt einen Hit landen kann und auch den Druck reinbringen kann, muss der Kopf mit dabei sein, zwar nur auf den Ball gerichtet oder auf den Arm, aber er muss mitten nach da unten gehen, wo man hittet und das ist halt bestmöglich, entweder Beine, Ball, also die Schulter möglichst in den Mann rein und die NFL-Spieler machen das weiterhin so sauber und besser denn je in meinen Augen, aber dass die Refs jetzt pfeifen, weil der Receiver sich nochmal eindreht und nicht weg oder versucht irgendwie da drüber zu stellen gegen das Tackling bei der Geschwindigkeit, sondern versucht sich einzudrehen, weil er weiß, wenn sein Helm in der Nähe vom Tackler, vom Helm des Tacklenden ist, kriegt dann eine Strafe, 15 Yards, und das Team hat gewonnen. Und was ich auch so jetzt schon gehört und gelesen habe, sind sogar die Offenses das am Coachen. Das ist doch Bullshit. Das ist weg vom Football gehen. Das ist weg von dem eigentlichen Spielgedanken. Es ist ein körperbetonter Sport. Es ist ein intensiver Sport. Wenn man dann noch anfängt, Nutzen aus einer Regelauslegung zu machen, weil man weiß, wenn ich meinen Kopf da noch runterziehe, weil ich angewiesen werde, gefährde ich noch meine Gesundheit damit und nur damit ich 15 Yards bekomme. Und der Defender fängt Ball an, nur noch stehen zu bleiben, weil er nicht weiß, was ist jetzt ein sauberes Tackling. Der muss mit Geschwindigkeit da rein und nicht stehen bleiben oder nachdenken, ob er das jetzt richtig macht oder ob er dafür eine Flag kriegt. Das blockiert. Und ich sehe da die Saison, wenn das nicht ein bisschen angepasst wird und man da ein bisschen entspannter mit den Flags umgeht, als großes Problem für den Football insgesamt, wohin er sich entwickelt. Weil wir sehen sonst in 10 Jahren Flag-Football.
Ja, genau. Es ist mit Sicherheit eine sehr spannende Entwicklung, die uns dort bevorsteht. Natürlich will man versuchen, ja, diesen Schutz der Spieler ja im Endeffekt zu machen durch unnötige Kopftreffer und auch Aktionen mit dem Kopf, klar. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man die Idee des Spiels und auch des Tacklings natürlich jetzt nicht so zerstört, wie es ist. Merkt einfach jetzt einmal, dass das Tackling wichtig ist, und ich habe auch das Gefühl, Clemens, dass die Schiedsrichter einfach verwirrt sind, weil sie auch nicht genau wissen selber, was sie halt pfeifen sollen und was nicht.
Ja, auf jeden Fall, aber ich sehe das jetzt nicht ganz so kritisch wie Hans-Peter, weil wenn man mal das Hall of Fame Game und die erste Woche der Preseason mit der dritten Woche vergleicht, da ging es da schon deutlich besser zu in der dritten Woche der Preseason, und meistens wird auch in den Vorbereitungsspielen etwas härter gepfiffen als in der Regular Season. Also ich denke, das wird nicht ganz so schlimm, wie man es erst einmal befürchtet, weil, wie Hans-Peter es als ehemaliger Linebacker perfekt erklärt hat, bei einem ordentlichen Tackle geht man mit dem Kopf voran.
Ja, genau. Also wir werden das beobachten in den nächsten Wochen. Natürlich, wenn dann die Saison entsprechend anfängt, werden wir natürlich ein genaues Auge drauf haben und dann mal gucken, wie entsprechend das gecallt wird für den Referees, ob das gut gecallt wird, ob es nicht gut gecallt wird. Es gibt natürlich noch viele Themen, die uns auch in dieser Sendung beschäftigen werden. Also bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Ich habe gesagt, wir haben viele Themen, die wir noch besprechen wollen, und fangen jetzt mal direkt an, Clemens, mit Jimmy Smith, der ja letzte Woche für 4 Spiele gesperrt wurde aufgrund einer Sache, die schon etwas zurückliegt, aber mit dem Thema häusliche Gewalt zu tun hat. Und wir wissen ja, die NFL ist da mittlerweile, gerade auch seit dem Fall Ray Rice, Adrian Peterson vor ein paar Jahren, wirklich sehr drauf bewegt, dass da nichts rauskommt, und sie haben sich da jetzt entschlossen, eine Sperre auszusprechen.
Richtig, er hat seiner Ex-Freundin wohl vor einigen Jahren gedroht und sie emotional vergewaltigt, also sie wahrscheinlich so emotional unter Druck gesetzt, dass sie davon psychische Schäden davongetragen hat. Natürlich ist das erstmal zutiefst zu verurteilen. Jimmy Smith hat sich seitdem für die ganze Sache entschuldigt, was natürlich sein Vergehen nicht wieder gut macht, aber er hat gesagt, dass das zurückliegt, dass er die Konsequenzen dafür übernimmt und sich bessern wird. Ich hoffe mal, gerade da das einige Zeit her ist und seitdem hoffentlich nichts passiert ist, zumindest nichts bekannt ist, dass so etwas nie wieder vorkommt. Trotzdem, natürlich gab es eine 4-Spiele-Sperre dafür. Natürlich muss er ja für so etwas bestraft werden, was für ihn persönlich ja schon bitter ist, aber vor allem für die Ravens, weil Jimmy Smith ist zwar mittlerweile 30, aber hat letztes Jahr ein unglaubliches Jahr abgeliefert, bis er sich dann auch verletzt hatte, was dann wohl den Ravens auf jeden Fall die Playoffs gekostet hat. Und er wird jetzt die ersten 4 Spiele raus sein, was natürlich besonders bitter ist. In Woche 4, also dem letzten Spiel seiner Sperre, geht es gegen die Steelers ran. Wichtiges Division-Duell, das Ende vielleicht den Sieg in der AFC North entscheiden könnte. Also, er hat Mist gebaut, er muss dafür büßen und sein Team muss eben auch dafür leiden. Interessant ist nur, Jimmy Smith galt wohl auch in der Vergangenheit nicht als komplett unbeschriebenes Blatt in Sachen Fehltritten. Und trotzdem darf er weiter bei den Ravens bleiben, obwohl die ja eigentlich gerade nach dem Fall Ray Rice da eine Null-Toleranz-Politik hatten.
Ja, also etwas wunderlich, warum dann die Ravens dann nicht den Schritt machen wie bei Ray Rice, aber es scheint so, dass zumindest Jimmy Smith geleugnet wird. Ob es wirklich dann auch so ist, wie es öffentlich kundtut, wissen wir natürlich nicht, klar, aber es scheint zumindest so auszusehen und werden wir natürlich das genau im Auge behalten. Hans-Peter, eine andere Geschichte, die doch wirklich sehr, sehr schrecklich ist, ist die Geschichte um Travis Frederick, den Center der Dallas Cowboys, der schon seitdem er gedraftet wurde, 2013 jedes einzelne der möglichen Spiele bestritten hat. Er hatte die sogenannte Guillain-Barré-Syndrom. Ich habe mal geguckt, was das genau ist. Es ist ein akut auftretendes neurologisches Krankheitsbild, bei dem es zu entzündlichen Veränderungen des peripheren Nervensystems kommt. Besonders betroffen sind vor allem die aus dem Rückenmark hervorgehenden Nervenwurzeln und die dazugehörigen vorderen oder proximalen Nervenabschnitte. Hört sich sehr medizinisch an, da sind wir auch keine Mediziner, aber es geht wohl darum, dass das zu Lähmungsentscheidungen führen kann. Und natürlich für die Cowboys ein großer Verlust, weil er halt Starting Center in einer sehr guten O-Line ist.
Ja, definitiv. Als erstes steht natürlich da die Gesundheit und es ist echt schrecklich, dass sowas passiert oder dass er sowas hat. Und ja, gerade mit Nerven und Lähmungserscheinungen ist nicht zu spaßen. Für die Cowboys wird es da echt ein herber Verlust werden, weil ja, die O-Line ist eine beständige bei den Cowboys und gerade ein Center ist enorm wichtig für den Rhythmus im ganzen offensiven Spielsystem, Snaps, Übersicht und einfach auch die Ruhe für einen Quarterback hängt immer mit der Übersicht und mit der Abklärung des Centers zusammen und wer jeden Snap gespielt hat seit 2013 weiß, dass er Prescott, aber auch Tony Romo als Center gedient hat und dadurch sehr, sehr viel Erfahrung hat und sehr viel Anteil am Erfolg der Cowboys auch in den letzten Jahren hat.
Sehr, sehr herber Verlust. Auf jeden Fall herber Verlust. Wir wünschen natürlich an dieser Stelle alles Gute. Es ist noch nicht genau sicher, wann er zurückkommt, weil es halt sehr schwierig ist zu behandeln. Gott sei Dank haben die es früh genug feststellen können, sodass sie es jetzt früh behandeln können. Mal gucken, wann er zurück sein wird. Bis dahin wird wohl Joe Looney im Roster derjenige sein, der ihn ersetzen wird. Muss man mal gucken. Er hat bisher noch nicht so überzeugen können in den letzten Jahren. Kommen wir mal weiter, Clemens, zu den nächsten Themen. Wie gesagt, viel, viel zu tun haben. Und zwar kommen wir jetzt zu einer Verletzung. Und zwar Marquise Lee von den Jacksonville Jaguars hat sich verletzt, ist die ganze Saison raus. Wird natürlich seinem Quarterback Blake Bortles fehlen am Ende. Er hat sich, ist auf IR gesetzt. Muss man, wie gesagt, mal gucken, was dort genau passieren wird jetzt, weil man hat jetzt ein großes Loch da. Man hat seinen potenziellen Nummer 1 Receiver verloren. Und die Frage, die sich jetzt stellt, wer wird ihn ersetzen?
Ja, die Jags wollen das Ganze wohl über das Kollektiv lösen. Des Bryant scheint keine Option zu sein, der ja wohl der bekannteste und vermutlich auch beste Free Agent Receiver zurzeit ist. Als Receiver an sich sehe ich das gar nicht als das große Problem. Dante Moncrief kann mal ab und zu zeigen, dass er talentiert ist. Und auch Keelan Cole, letztes Jahr Undrafted Rookie, hat schon viel gezeigt. Didi Westbrook, bin ich ein sehr großer Fan davon, ist zwar sehr verletzungsanfällig, aber wenn er spielt, ist er extrem gut. Also aus Receiver-Sicht ist das gar nicht das große Problem, aber das ganz große Problem für die Jacksonville Jaguars in dieser Situation ist, dass Marquise Lee der mit Abstand beste Blocker aus dieser Receiver-Gruppe ist und die Jags kommen über das Laufspiel. Leonard Fournette ist sehr gut, die O-Line wird auch immer besser, auch jetzt durch Andrew Norwell. Und jetzt verliert man aber einen Marquise Lee, der dann ja für das Downfield-Blocking bei längeren Runs der wichtigste Mann wäre. Und das ist extrem bitter. Man hat Marcedes Lewis, einen vielleicht den besten Blocking-Titan der Liga, abgegeben. Und jetzt verliert man noch den besten Blocking-Receiver. Das könnte im Endeffekt das Laufspiel, was für die Jags ja doch von hoher Bedeutung ist, hemmen. Und das könnte die ganze Jaguars-Offense im Endeffekt dieses Jahr in diesem Sinne stark lähmen. Also als Receiver ist er jetzt nicht der größte Verlust, so hart das klingt, aber seine Präsenz, natürlich auch diese Veteran Presence im Receiver-Core, wird schon fehlen.
Ja, wird schon fehlen. Mal gucken, wie es auffangen will. Mal ein paar Zahlen. Dante Moncrief letztes Jahr 391 Yards in 12 Spielen, aber sehr verletzungsanfällig, nachdem er 2015 war es, wo er sehr gut gespielt hat. Didi Westbrook 339 Yards in 7 Spielen und Kane & Cole letztes Jahr 748 Yards in 16 Spielen. Nur mal so als Größe dabei geworfen, damit ihr ungefähr wisst, wie die Receiver in der letzten Saison performt haben. Hans-Peter, Clemens hat schon kurz angesprochen gehabt, Receiver Des Bryant. Er war ja bei den Browns im Gespräch, die ihn zum Gespräch hatten am Donnerstag und dann am Freitag wollte sich nochmal treffen und dann haben sie ihm abgesagt, weil Josh Gordon wieder zurückgekommen ist. Es heißt, dass Des Bryant wohl $6 Millionen pro Saison haben will oder pro Jahr haben will. Ist natürlich schon ein ganz schönes Sümpchen. Jetzt haben auch die Browns ihn abgelegt. Denkst du, dass Bryant wird bis zum Anfang der Saison oder beziehungsweise überhaupt in diesem Jahr noch einen Vertrag bei irgendeinem Team bekommen?
Ah, ich glaube, da gibt es so ein paar Teams, wo schon noch kommen könnte oder wo zumindest viele hoffen, dass es kommen könnte. Aber ich glaube es irgendwie nicht, außer während der Saison ein Team hat eine Verletzung und möchte dann doch, also einem Spieler, der Franchise notwendig ist bei einem Receiver, möchte dann doch auf Des Bryant Dienste zurückgreifen. Aber so in erster Linie, glaube ich, findet er kein Team vor Beginn der Season mehr. Und es ist auch jetzt schon echt zu weit, um irgendwo noch in einen Saisonrhythmus, also irgendwo in eine Starting-Rolle reinzukriegen, zu integrieren.
Genau.
Auch wenn er gut ist und krass unbeschritten ist.
Ja, genau. Also da muss man jetzt, wie gesagt, gucken. Er hat selbst gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, noch während der Saison einen Platz zu finden, wird mit Sicherheit aber auch ein bisschen, glaube ich, traurig auf die Möglichkeit zurückgucken, bei den Ravens unterschrieben zu haben. Da war der Vertrag da, der sah eigentlich gut aus und wäre dann auch mehrere Jahre gewesen. Er hat ihn dann abgelehnt. Jetzt ist er mal auch auf der Suche, mal gucken, wo er hingehen wird. Bei den Patriots war er mal im Gespräch, beziehungsweise hat zumindest Bill Belichick gesagt, eigentlich nicht, weil Des Bryant kein großer Routenmanner ist und wenn man das Patriots-System spielen muss, muss man halt sehr, sehr viel Ahnung haben, muss sehr, sehr variabel sein, muss gerade die Option-Route, die sehr, sehr oft gespielt wird bei den Patriots, verstehen. Das ist halt Des Bryant noch nicht, aber bei den Patriots, da ist auch so ein bisschen das Problem mit den Wide Receivern. Clemens, Erik Dacker ist jetzt zurückgetreten vor kurzem, Amendola ist in der Offseason weg, Jordan Matthews, Malcolm Mitchell, beide verletzt in der Offseason, beide entlassen worden. Ja, die aktuelle Depth Chart hast du Chris Hogan, Philip Dorsett, du hast Cordell Patterson, der eigentlich mehr ein Returner ist. Julian Edelman wird natürlich zurückkommen nach seiner 4-Spiele-Sperre und Rob Gronkowski und das ist dann auch schon so ein bisschen alles im Endeffekt. Das ist doch schon sehr wenig, was Tom Brady da hat zur Verfügung.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt von ESPN einen Artikel gesehen, da wurden für alle 32 Franchises die 53-Mann-Roster prognostiziert. Und da waren bei den Patriots tatsächlich nur drei Receiver drin. Nämlich eben Patterson, dann natürlich
Hogan
und nein, Edelman eben nicht, weil er gesperrt ist, würde dann nicht mit reinziehen, eben noch der gegen Preset getradet wurde von den
Dorsett.
Ja. Philip Dorsett. Nur die drei. Und dann eben Gronk, klar, aber Gronk ist verletzungsanfällig. Er hätte immer noch so als kurzes Target Dwayne Allen natürlich, noch als Tight End, aber wem ich eine große Rolle zuschreibe, ist Jacob Hollister. Die Patriots waren am erfolgreichsten, wenn sie zwei gute Tight Ends hatten. Natürlich vor allem die beiden Draftpicks von 2010 in ihren 3 Jahren zusammen, Rob Gronkowski und Aaron Hernandez. Wie das da alles ausgegangen ist, weiß jeder. Muss man jetzt hier nicht anreißen, aber ich denke schon, dass das mit zwei Titans gut funktionieren würde. Und ich denke, dass Jacob Hollister überraschen wird. Und der Bruder von ihm ist Receiver bei den Patriots und das ist vielleicht auch einer, der dann noch mit ins Roster rücken könnte, gerade für die ersten 4 Spiele, wenn Edelman fehlt, dass da noch eine Anspielstation ist. Wobei ich mir auch von Cordarrelle Patterson einiges erwarte, der ja, was man so gehört hat, auch als Receiver sehr gute Leistungen in New England zeigen soll. Und da kommt natürlich noch dazu, dass die Receiver auch gute Passfänger sein müssen bei den Patriots. Allen voran natürlich denkt man da an James White und Rex Burkhead, die das exzellent können. Also ich denke nicht, dass Brady die Targets ausgehen.
Hier mal gucken, natürlich auch Matthew Slater ist natürlich auch noch mit dabei, jemand auch, der ja sehr vor allen Dingen Special Teams Server zutage tritt und natürlich Special King Kapitän ist, also hätte er dazu nur noch einen weiteren, aber es ist halt, glaube ich, nicht der beste Red Receiver Court, den Tom Brady im Moment um sich herum hat und zudem hat er noch mit Isaiah Wynn einen verletzten Spieler mit dabei, der sich die Achillessehne gerissen hat, somit die ganze Saison nicht spielen wird als Rookie und es sieht wohl auch danach aus, dass der gedraftete Rookie Braxton Berrios das Roster nicht machen wir, das 53-Mann-Roster, das heißt, man hat dort aus Patriots Sicht eine Draftpick verschenkt, das ist natürlich sehr, sehr schade, aber ist dann im Endeffekt so, da hat man sich vertan. Kommen wir nochmal ganz kurz ans Peter, bevor wir in die Pause gehen, zu den Philadelphia Eagles. Dort ist Elshon Jeffrey noch verletzt, wird in den ersten 2 Wochen ausfallen. Zudem hat auch Nick Foles jetzt noch nicht so überzeugt. Denkst du, die Eagles haben in den ersten 2 Wochen so ein paar Probleme, jetzt auch gerade, weil Jeffrey ja eigentlich so der Go-To-Guy von den Receivern ist?
Ja, ich denke, es ist aber nichts anderes wie für jedes Team, das einen Super Bowl in der Vorsaison gewonnen hat. Es schauen alle hin. Es ist ein riesiger Druck da, der schon eh da ist. Mit noch ein paar Verletzungen wird es nicht besser. Nick Foles war jetzt noch nicht so souverän. Carson Wentz wissen wir nicht, bis wann er dann wirklich auch cleared fürs Tackling geklärt ist, also Tackle-Training mitmachen kann und auch wieder dann in Spielbetrieb kann. Ja, wird spannend in ein paar Wochen für die Eagles, aber ja, das ist normal für den Super Bowl-Sieger.
Genau, normal für den Super Bowl-Sieger und wie gesagt, wenn Carson Wentz zurückkommen wird, dann hat man immerhin einen Kandidaten mit dabei, Quarterback, der ja lange Zeit in der MVP-Diskussion im letzten Jahr gewesen ist, also von daher gibt es schlechtere Leute, die zurückkommen. Wir machen jetzt die nächste kurze Pause, kommen dann gleich zurück mit einigen News zum Personal, also es gibt Trades, Spiele, die verlängert haben und wir wollen natürlich auch mit Denver Broncos reden, aber dazu gibt es dann später mehr hier bei Interception, den Football Talk auf meinsportradio.de.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff, bei mir ist immer noch Hans-Peter Gölz und Clemens Mauksch. Und wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen die Personalien der letzten Wochen angucken, die in der NFL passiert sind. Und gerade in den letzten Tagen gab es auch schon einiges, worüber zu sprechen gibt. Und ganz vorne steht natürlich der neue Vertrag für Aaron Rodgers. Er hat lange darauf gehofft, dass er einen bekommt. Hat sich auch öffentlich mehrfach dazu geäußert, dass er gerne einen haben möchte, hat ihn jetzt bekommen, verdient jetzt bis Ende des Jahres 67 Millionen Dollar, bis März 80 Millionen Dollar, 103 Millionen Dollar sind garantiert für die nächsten 4 Jahre und er kann bis zu maximal 180 Millionen Dollar verdienen. Clemens, Rekordvertrag müssen wir nicht drüber reden, aber das ist wirklich schon krass, was er verdient.
Ja, aber er verdient es auch, er bekommt das Geld nicht, er verdient es. Weil er halt wirklich, muss man sagen, großartige Leistungen vollbracht hat in den letzten Jahren. Und es ist zwar der höchste Vertrag, aber vergleicht man es mit Metro oder ähnlichen, es ist mehr, aber es ist auch nicht unverdient. Es ist riesig viel Geld. Das Einzige, was ich daran jetzt negativ sehe, ist so viel Geld in Aaron Rodgers. Wie soll Green Bay jetzt andere Leute bezahlen, gerade in der Defense, die notwendig sind, um eine Super Bowl-fertige Mannschaft zu kreieren. Jetzt geht das vielleicht im Moment noch, weil man viele talentierte Defensive Rookies hat. Ich denke gerade an die beiden Cornerbacks, Jerry Alexander und Josh Jackson. Und man hat ja nächstes Jahr auch 2 Erstrunden-Picks, aber die müssen jetzt alle einschlagen, schnell gehen. Dann ist vielleicht jetzt mal ein schneller Super Bowl drin. Aber auf Dauer könnte ich mir vorstellen, dass der Vertrag die Packers im Cap-Space auch belasten könnte.
Auf jeden Fall, das ist mit Sicherheit ein Thema, das was anstehen wird und da möchte ich natürlich auch eigentlich ja Aaron Rodgers, dass er mit seinem Team mal wieder richtig weitergehen kann, den nächsten Super Bowl gewinnen kann, das ist ja auch etwas, was ihm da ansteht. Da haben sie jetzt noch einen weiteren Move gemacht heute war das, wo sie Brent Hundley für einen 6-Runden-Pick oder für einen 2019er Draft, also 6 Runden in dem Fall, zu den Seahawks geschickt haben. Das war mir direkt bei dir, du bist der Seahawks-Fan. Warum holen sie Brent Hundley als Backup?
Sie tun das, weil Austin Davis grausam ist und Alex McGuff zwar einigermaßen was gezeigt hat, aber einfach überhaupt keine Konstanz hat. Und man noch nicht weiß, die O-Line ist so ein bisschen shaky. Da könnte es dann auch passieren, dass sich ein Russell Wilson mal verletzt? Vorsicht ein. Und da hoffen sie wahrscheinlich, dass Huntley jetzt derjenige ist, der das Ganze dann lösen kann. Man muss sagen, passt ins System Seattle deutlich besser als in das von den Packers. Und das ähnelt schon so ein bisschen an das System, was er bei UCL am College hatte. Und man muss sagen, Huntley hat am College bis zum Seniorjahr gespielt und wäre er nach dem Juniorjahr in den Draft gegangen, wäre er wahrscheinlich sogar der allererste Pick im Draft gewesen. Aber auf jeden Fall ein früher Erstrundenpick. Sein Seniorjahr lief dann überhaupt nicht. Also Talent ist da, aber ja, ich verstehe das Ganze trotzdem nicht ganz. Hat jetzt McGough gedraftet oder McGough, habe ich immer noch keine Weisheit darüber, wie er letztendlich ausgesprochen. Der ist jetzt für 4 Jahre theoretisch gebunden, solange man ihn im Roster behält. Austin Davis hat einen 1-Vertrag und er hat eben auch nur noch 1 Jahr Vertrag und danach wird er, weil Rookie-Vertrag ausläuft, der eben doch nicht so schlecht ist und auch Backups verlangen 1-Vertrag. Deswegen verstehe ich den Trade ganz. Man hat ihn 1 Jahr und man braucht keinen Starter in Zukunft, dafür rauszugeben. Wer weiß, vielleicht auch irgendjemand einigermaßen gewaved worden bei den Roster-Cuts am Ende. Also es ist jetzt kein sehr schlechter Move, aber auch kein sehr guter, meiner Meinung
nach. Ja, also zumindest wissen wir jetzt aber nach dem Trade, dass die Packers auf jeden Fall 100% schon geil als Backup Quartan. Mike McCarthy hat ihn ja schon damals beim Draft, hat ihn jetzt mit dem Trade bekommen in der Offseason. Wie sieht es danach aus, dass er der Backup Aaron Rodgers im Fall des Falles sein sollte, was wir natürlich nicht hoffen, aber ist jetzt somit klar. Kommen wir zu einem weiteren Quarterback, das eigentlich als Starter gespielt hat, bis in den New York Jets, das Teddy Bumson für ihn anklicken lassen, der jetzt per Trade zu den New Orleans Saints geschickt, Hans-Peter. Für den dritten Pick an Saints holen sich damit einen guten Leckerballstick, was mit Drew Brees sein sollte.
Richtig, dann Teddy Bridgewater und einfach eine gute Verstärkung, falls es noch kommt, aber ja, bei Drew Brees glaube ich, dass wir uns Gedanken machen müssen, dass die Rolle spielt, wer das Cup ist.
Ja. Also, ja. Genau, Drew ist nicht der groß verletzt ist, also von daher ist für den hätte man dort einen da und kann ich auch mal gucken, was da natürlich in der Zeit nach Drew Brees kommen sollte. Da will die Bridgewater auch jemand mal vielleicht darüber nachdenken können, ein bisschen längerfristig zu halten. Wir gehen jetzt weiter und gucken in der weiteren Geschichte, die so ein bisschen überraschend war. Robert Ayers, der Defensive End, wurde am Montag von den Lions geholt und 28 Stunden später war er wieder weg.
Ja, das ist... ich weiß nicht, was da vorgefallen sein kann. Man kann spekulieren. Das Einzige, was ich wirklich vorstellen könnte, ist, dass er gedacht hatte, er hat Daten und die Lions hatten ihn wirklich als einen Mann für die Tiefe in der Line gesehen. Und dass es dann da solche Unschlichten gab, dass man das Ganze wieder beendet. Weil, wenn er körperlich so zur Form gewesen wäre, hätte man gerichtet. Das hätte man gemerkt, er wäre zu dick oder er hätte medizinische Sachen müssen, wo man gemerkt hätte, das Schlimmste daran kann es eigentlich eher weniger liegen. Also ich vermute, da muss irgendwelche Unstimmigkeit der Rolle gegeben haben. Ganz komisches Ding in dieser Sache. Robert Ayers, ja, lange Jahre schon der NFL gewesen. Also vielleicht findet er noch eine Heimat, aber das ist wirklich eine ganz, ganz kuriose Sache.
Das ist eine sehr kuriose Sache und passiert wahrscheinlich wirklich nur in der NFL, dass du da wirklich 28 Stunden später dann direkt hier wieder ein neues Team suchen kannst. Dann später kommen wir zu einem Team, in dem du sehr nahe, dir dein Herz gehört, den Pittsburgh Steelers. Die haben sich jetzt den Kick-Returner Ryan Sandberg geholt von den Oakland Raiders, haben auch einen 6-Runden-Pick bekommen, haben einen 5-Runden-Pick dafür abgegeben. Also eigentlich für die Steelers ein Gewinn.
Ja, definitiv. Vor allem, ja, kann man mal machen. Die Steelers sind, was Draft-Picks angeht, eigentlich auch so, ob jetzt 5., 6. Runde Scouting ist, gut und weiß auch, was da ist, was man da noch holen kann, wo andere Teams sagen, in der 6. Runde gibt es nichts mehr zu holen, haben die Steelers schon so manchen wegen einem Zaunfall guten Receiver rausgeholt in den hinteren Runden und deswegen ist es ein ganz guter Trade, weil es wird vor allem auch einer 6-Runden-Picks entlastet von seinen Aufgaben im Special-Team oder auch Juju, also Antonio Brown und Juju Schuster müssen dadurch weniger Returns machen und man hat Switzer einen ganz guten Returner, der seine Aufgabe hat und und der Lig ist und da die Lücke eigentlich gar nicht entstehen lässt, also den Unterschied, keinen Unterschied aufkommen lässt zwischen jetzt Andrew Brown oder Juju, die Return, Switzer ist da mindestens ebenbürtig im Returning. Kein schneller, vielleicht.
Ja, genau, und das ist ja auch nicht schlimm und wir wissen ja, dass das immer wieder sehr gut hinkriegen, ihre Kick-Returner, ihre Receiver gut einzusetzen und mal gucken, welche Rolle er auch im Receiving-Game vielleicht dann Offense spielen kann, was wir dann entsprechend dann sehen können. Dann kommen wir zu einigen Vertragsverlängerungen. Wir hatten schon Aaron Rodgers, der seinen Vertrag verlängert, wir haben jetzt Tyler Lockett, der seinen Vertrag verlängert, 3 Jahre, noch 2 weitere Bengals, die den Vertrag haben mit Gino Carlos Dunlap und natürlich auch endlich mein Odell Beckham Jr., der seinen Vertrag verlängert hat. Ich mal ganz kurz Zitat und wenn das sinnvoll war, dieses Spiel halten.
Fangen wir mal an mit Tyler Lockett, würde ich sagen, der von den Seahawks für 3 Jahre verlängert wurde und dafür doch eine sehr heftige Summe bekommt. Man muss ja dazu sagen, er ist ja nur der Nummer 2, aber Baldwin ist die Nummer 1. Dazu kommt zwar bei ihm, dass er Returner ist, aber 3 Jahre 31,8 Millionen und davon 20 garantiert. Das heißt, das sind 10,6 Millionen pro Jahr für einen zweiten Receiver, der zwar eines Returner der Liga ist, aber ich weiß nicht ganz. Er in seinem ersten Jahr war unglaublich gut, auch als Receiver. Da man wirklich, der wird das nächste große Ding. Dann das zweite Jahr war gar nichts. Da hat er sich im letzten Spiel, wo er dann so langsam in Form kam, schwer verletzt, Bein gebrochen, kam er letztes Jahr auch gar nicht rein von der schweren Verletzung, hat dann erst in den letzten Spielen auch wieder gezeigt, was in ihm steckt. Ich glaube, die Seahawks bezahlen hier rein nach Potenzial. Ich vermute, dass sie oder hoffe es auch mal, dass sie jetzt etwas in ihm gesehen haben, dass er sich ja komplett durchdreht und sie jetzt schon verlängert haben, weil es sonst nicht noch viel teurer geworden wäre. Das ist meine einzige Hoffnung und das, wie ich das irgendwie verstehen kann. Hier wird reines Potenzial bezahlt, weil das, was er bisher geliefert hat, ist das Geld nicht wert, auch wenn er dreimal All-Pro als Returner war. Das reicht dafür nicht aus. Man kann jetzt nur aus Sicht der Seahawks hoffen, dass er jetzt wirklich so in die Richtung geht, 1000 Yards und wie er es in seinem ersten Jahr hatte, da hatte, glaube ich, 8 Touchdowns wieder in die Richtung. Dann kann er das durchaus verdienen, aber wenn man sich überlegt, Paul Richardson, der ähnliche Leistungen abgeliefert hat, hat 8 Millionen pro Jahr von den Redskins bekommen. Also das ist dann doch nochmal ein Unterschied. Und was auf Lockett, wie aber auch auf Richardson zutrifft, beide sind doch öfter mal verletzt. Also ja, es ist ein riskanter Deal. Wenn der wirklich gut geht, dann kann man danach sagen, Chapeau Seattle, ihr habt am Ende noch geschnitten, aber es ist halt auch die Gefahr sehr hoch, dass das Ding komplett schief geht und der Mann Seattle einige Zeit auf der Tasche liegt.
Genau, kann einige Zeit auf der Tasche liegen, kommen wir zu den beiden Defensive-Spielern, Geno Atkins, für vier Jahre verlängert, 65,3 Millionen kann er bis dahin verdienen im Zeitraum und Carlos Dunlap für 3 Jahre für 50 Millionen, beide sehr gute Spieler, beide auch ja Defensive Leader für die Bengals, also von daher alles richtig gemacht.
Sehe ich ein wenig anders. Dunlap ist 29 und 3 Jahre verlängert für 15 Millionen pro Jahr, das ist schon heftig. Er ist ein sehr guter Spieler, aber so gute junge Defensive Ends, Jordan Willis und Carl Lawson, da weiß ich nicht, ob dieser Schritt jetzt unbedingt notwendig. Auch nach Sam Hubbard, gedraftet von Ohio State, also da hat man viel. Das sieht eigentlich nicht Atkins 4 Jahre 65,3 Millionen, Atkins 30. Er ist ja ein wirklich guter Spieler und hat viel abgeliefert, aber ob er das jetzt noch 4 Jahre für 16 Millionen im Jahr machen kann, 16 Millionen für einen Defensive Player, das ist extrem viel. Er hat 29 als Defensive Tackle in den letzten 3 Jahren gehabt. Aber ob ihm das nochmal in die Richtung weiter so gelingt. Er war gegen die Bills beispielsweise dominant. Er wird auch dieses Jahr sehr gut sein. Nächstes Jahr auch noch. Aber wie das dann in den letzten Jahren von dem Deal aussieht, also hätte man das jetzt vielleicht für 2 Jahre die Hälfte des Geldes gemacht, hätte mir der Deal deutlich besser gefallen. Ich weiß dann nicht, ob dann ein 34-jähriger Geno Atkins wirklich über 16 Millionen im Jahr verdient.
Ja, also gut, da sind wir uns ein bisschen anderer Meinung. Sind wir mal gespannt, wie die beiden Spieler dann noch in ihren letzten Vertragsjahren entsprechend performen werden. Hans-Peter, bevor wir in die Pause gehen, noch einmal ein Wort zu Odell Beckham Jr. Hat jetzt verlängert 5 Jahre, 95 Millionen kann er maximal verdienen, 65 Millionen sind garantiert. Halt jetzt jemand nach, den er bekommen wollte, ist jetzt bestverdienster Right Receiver. Wir hatten es schon mal kurz angesprochen, Lito oder nicht, aber er muss jetzt zeigen halt.
Ja, wir hatten es ja auch schon in der Folge drüber. Muss liefern jetzt nochmal. Hat in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass es wert ist. Bleibt abzuwarten, wie er seine Leistungen halten kann. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre in der Liga. Muss da sein Level halten. Ich hoffe halt nur, dass er nicht zu viel in Miami abhängt und sich mehr auf das Wesentliche wirklich auch jetzt konzentriert. Er ist ja auch älter, das heißt reifer und dass er es drauf hat, steht außer Frage.
Das steht definitiv außer Frage. Da werden wir natürlich genau drauf gucken, ob seine Off-Field-Issues so ein bisschen jetzt in den Griff bekommen kann in den nächsten Wochen. Da sind wir wirklich sehr gespannt drauf, ob er jetzt wirklich so den nächsten Schritt macht und dann auch nicht nur auf dem Feld der Mannschaft führen kann, sondern auch oft neben dem Feld, dass er dann wirklich auch eine Führungsposition einkommt. In keiner Mannschaft, wie gesagt, 5 Jahre mit dabei, dann ist er dann auch schon entsprechend 30 Jahre. Also von daher ist jetzt der Zeit, für den nächsten Schritt persönlich zu machen. Wir machen hier die nächste kurze Pause und kommen dann gleich zurück mit einigen weiteren Personalien und natürlich noch ganz wichtig, unseren Talk zu den Denver Broncos und auch noch ein bisschen Fantasy-Football am Ende. Also von daher bleibt dran, hier bei der Selbstständigen-Football-Talk auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und wir sind wieder zurück bei der Selbstständigen Football Talk auf meinsportradio.de. Wir haben gerade mit Personalien aufgehört, haben noch ein paar Personalien, die wir natürlich noch einmal besprechen wollen mit euch. Kommen wir mal ganz kurz zu dem, ja, mit zu größeren Thema in den letzten Wochen. Adrian Peterson ist back, Hans-Peter, Darius Geis, der Running Back, der Rookie hat sich das Kreuzband gerissen und darauf hat man jetzt Adrian Peterson geholt. Muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich jetzt nicht gemacht, weil Adrian Peterson ist nur dann gut, wenn er viele Snaps sieht, viele Carries bekommt und ja, ich denke, das wollen mit Sicherheit die Washington Redskins nicht, dass der Fokus zu sehr aufs Laufspiel liegt.
Ja, und seine Zeit ist halt auch vorbei, das hat man letzte Saison schon gesehen, das war ja auch ja nicht so überzeugend und wird man sehen, aber ich glaube, ja, es tut Washington nicht schlecht, weil er eigentlich auch in das Laufspiel von Washington reinpasst in meinen Augen. Von daher ist es ganz gut. Kommt und er hat schon gesagt, dass er wirklich kann in seiner Jahre und hat auch schon hinter sich und ist außer Frage einer der besten Running Backs der letzten Jahre. Und von daher hat er einfach nochmal eine Saison mehr Zeit dank der Verletzung, dass er jetzt noch genommen wurde.
Genau.
Sei ihm gegönnt.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat sich eine super Karriere hingelegt, muss man ja ganz klar sagen. Und mal gucken, was er noch im Tank übrig hat, was er noch an Football ja uns zeigen kann diese Saison. Kommen wir noch zu weiteren Trades, Clans. Und zwar haben die Titans, haben sich Linebacker Kalia Kurea von den Ravens geholt und haben dafür einen 6-Runden-Pick abgegeben. Für die Titans würde ich sagen, ein guter Linebacker, um einfach auch die Defense ein bisschen zu verbessern, weil die letzte Saison jetzt nicht unbedingt zu den Stärken gezählt haben.
Ja, Kurea wurde eigentlich mal als Inside-Linebacker gedraftet, spielt jetzt aber eher Outside, hatte im Hall of Fame-Game, glaube ich, 3 Sacks, also er hat die ersten beiden Jahre gar nichts gezeigt, schien sehr motiviert, aber Baltimore hat kein großes Need und Tennessee dagegen schon. Brian Orekpo ist alt und Derek Morgan auch. Man hat sich jetzt schon Harold Landry geholt und wenn Kurea jetzt was zeigt, zumindest als Rotational Guy, dann kann er da ein bisschen was abliefern, ein paar Sechs im Jahr. Dafür 6-Runden-Pick auszugeben, ist jetzt nicht das Wildeste. Also ich denke, das ist ein Trade, der für beide Seiten absolut Sinn macht.
Auf jeden Fall absolut Sinn. Und kommen wir dann zu einem weiteren Trade, der meiner Meinung nach Sinn macht. Die Vikings haben sich von den Giants den Center Brad Jones geholt, haben dafür einen 2019er Pick abgegeben. Ist nicht genau bekannt, welcher. Sieht wohl aber nach einem Late-Round, also 6- oder 7-Runden-Pick aus. Einfach aufgrund...
Tatsache? Siebtrunden-Pick. Habe ich bei Rapperport gelesen.
Ja, okay, gut. Aber macht Sinn, weil Pat Elflein die ersten paar Spiele fehlen wird, der Center.
Nein, es macht überhaupt keinen Sinn. Also für die Vikings macht Sinn. Das ist ein Steal. Britt Jones ist gar nicht schlecht, dafür nur ein Siebtrunden-Pick und.
So war es auch gemeint, ja, das für Sinn für die Vikings ist, ja klar.
In der Interior Line da auch mal bei einer Verletzung mal überall starten kann, kein Problem, aber für die Giants. Ich verstehe das nicht. Das ist ihr Starting Center. Der war gar nicht schlecht. Die O-Line ist sonst einfach nur mies. Man hat seine beiden besten Offensive Linemen noch abgegeben in der Offseason. Klar, man hat Soda geholt, aber das ist ein Tackle. Jetzt gibt man den ab. Jetzt wird der Starting Center wahrscheinlich John Halapayo, der vor einigen Jahren schon so raus war nach dem College, dass er Autos verkauft hat. Der wird jetzt Starting Center. Wie kann man denn die eigene O-Line, die schon schwach ist, noch schwächen und dafür fast nichts im Return bekommen. Es ist so unwahrscheinlich, dass dieser 7-Runden-Pick irgendwas ergibt, der dann mal irgendwas erreicht. Und gerade Eli ist alt, hat keine Mobilität, der braucht eine gute O-Line und ist ja auch nicht mehr der sicherste. Auch Barclay als Rookie, dem hilft das doch nur. Also aus Sicht der Giants verstehe ich das aus keiner Sichtweise. Allgemein, was Dave Gettleman gemacht hat, als neuer GM, gefällt mir überhaupt nicht und ich sehe ganz schwarz für die Giants.
Okay, bin ich sehr gespannt drauf. Wir werden in den nächsten Tagen unsere Power Rankings als Mix, also quasi die Durchschnittswerte nehmen von unseren Power Rankings an euch zur Verfügung stellen. Also von daher verfolgt uns auf jeden Fall auf Twitter und auf Facebook unter Interception FT bei Twitter und unter Interception der Football Talk auf Facebook. Solltet ihr auf jeden Fall folgen. Dann werden auch entsprechend dort die Sachen. Aber kommen wir noch zu einem weiteren Trade, bevor wir dann zu den Broncos kommen, Clemens. Und zwar haben sich die Packers Antonio Morrison von den Colts geholt und haben dafür Cornerback Lancey Pipkins, einen undrafted Spieler abgegeben, den sie letztes Jahr geholt haben. Für die Packers ein potenzieller Spieler, der es vielleicht sogar starten kann.
Ja, auf jeden Fall. Meiner Meinung nach hat Morrison bei Colts letztes Jahr gestartet. Aber da passt er nicht mehr ins Schema rein, weil die Colts ja von 3-4 auf 4-3 gewechselt haben. Und ja, zwei Inside Linebacker, da wird er einfach nicht mehr gebraucht. Die Packers natürlich weiter mit ihrem 3-4. Und letztes Jahr hatten sie ja da eigentlich zwei gut starting Inside Linebacker mit Blake Martinez und mit Jake Ryan. Das Problem ist nur, dass Jake Ryan sich das Kreuzband gerissen hat im Camp. Und da eine heftige Lücke ist auf der zweiten Position. Da man hat zwar einen Drittrunden-Pick Oren Burks, aber der ist athletisch sehr gut, aber der braucht wahrscheinlich noch einiges an Zeit. Daher ein guter Trade für Green Bay. Pipkins wäre wahrscheinlich sowieso gecuttet worden. Die sind jetzt gerade durch die beiden Rookies, Josh Jackson und Jerry Alexander, relativ tief auf Corner. Bräuchten sie Pipkins nicht, so noch was für ihn rausgeholt und damit sogar noch ein Spieler, der wirklich was beitragen kann zum Team. Für die Colts dagegen, ja, Morrison hat nicht mehr ins Skin gepasst und man hat noch irgendwas für ihn bekommen. Vielleicht kann Pipkins das Roster schaffen und da wenigstens über die Special Teams ein bisschen was leisten. Ich denke, mehr ist da nicht zu erwarten. Also für mich ist da Green Bay schon der Gewinner des Trades.
Für mich auch. Und damit war es das erstmal zu den Personalien. Mal gucken, was dann noch beim letzten Roster-Cut, der dieses Wochenende ansteht, passieren wird. Welche Spieler dort noch vielleicht das Team überraschend verlassen werden. Aber jetzt kommen wir zu den Denver Broncos. Ich habe es angekündigt. Und zwar liegt mir das Thema besonders am Herzen, weil ich das Gefühl habe, dass die Broncos hier in letzter Zeit in Deutschland in den verschiedensten Medien enorm gehypt werden, was ich so gar nicht verstehen kann. Ich habe Predictions gesehen, wo die Broncos die AFC West gewinnen werden. Davon sind sie meiner Meinung nach meilenweit entfernt, was einfach daran liegt, dass sie ihren leading Rusher verloren haben. CJ Anderson ist zu den Panthers gegangen. Jetzt kommt die Argumentation, ja, man hat ja Devontae Booker, man hat Royce Freeman, den Rookie, der vielleicht nur starten wird, weil, sind wir ganz ehrlich, Devontae Booker hat bisher nicht bewiesen, warum er überhaupt in der NFL spielen sollte. 3,8 Yards letzte Saison pro Carry gehabt, 299 Yards. Es ist sehr, sehr wenig bei 91 Versuchen. Auch die Saison davor, 612 Yards, war besser. Hat sich in dem Average ein bisschen verbessert von 3,5 auf 3,8. Aber meiner Meinung nach ist er kein Starter, weil er einfach nicht das Potenzial dazu hat. Ist 26 Jahre alt und also da ist für mich kein Potenzial dabei. Dann hat man noch einen Emmanuel Sanders, der letzte Saison wirklich richtig schlecht war. Ist gefallen von 1032 Yards im 2016 auf 555. Also da merkt man auch schon das Alter von 31 Jahren alt. Und Case Keenum, sagen wir mal ganz ehrlich, Case Keenum hatte letztes Jahr ein geniales Jahr. Auf gar nichts gegen. Hat sehr gut gespielt, bombastisches Jahr. Das beste Jahr seiner Karriere mit Abstand. Aber hat halt enorm davon profitiert, dass Pat Shurmur jemand war, der ein sehr, sehr starkes Offensive Scheme mit dabei hatte, der davon sehr profitiert hat, Case Keenum. Auch von einer guten O-Line, muss ich sagen, auch wenn die dann zum Hinten raus ein bisschen nicht sattelfest war, sondern sehr löchrig dann auch mit den verschiedensten Verletzungen. Aber er ist einfach nicht die Lösung auf Quarterback-Position für diese Denver Broncos, die einfach, muss man einfach sagen, offensiv einfach keine großen Weapons haben, die da wirklich das Spiel gewinnen können. Und auch die Defense, die ja immer so gehypt wird, seien wir mal ganz ehrlich, die haben letztes Jahr 33 Sacks gemacht, was zu den wenigsten in der NFL gehören, nur 10 Interceptions, ist auch sehr wenig für das sogenannte No-Fly-Zone, nur 8 Forced Fumbles, auch sehr, sehr wenig, haben ein -17 Turnover-Ratio, das sind wirklich sehr, sehr schlechte Zahlen. Und da muss man auch mal ganz klar sagen, die Scoring-Defense ist auch nicht stark. Man hatte letzte Saison schon einen Von Miller, einen Chris Harrison, wirklich starke Leute mit dabei, und die haben letzte Saison in einigen Bereichen wirklich sehr gut abgeliefert, aber in anderen Bereichen wirklich sehr unterdurchschnittlich. Und jetzt zu erwarten, nur weil man angeblich einen Franchise-Quarterback bekommen hat, weil man sich einen Pass-Rusher geholt hat in dem Draft, wo man eigentlich hätte einen Quarterback holen müssen, weil, seien wir ganz ehrlich, Paxton Lynch ist auch nicht die Long-Term-Answer auf Quarterback. Also für mich sind die Broncos näher an 4 als an 1, da muss ich ganz ehrlich sagen. Hans-Peter, ich habe jetzt genug gerantet, jetzt darfst du auch deinen Senf dazugeben.
Ja, und du hast so ausgeholt, dass ich doch mal was dazu erwähnen muss, wenn der Hype ist da gewesen die letzten Jahre, weil man halt durch Peyton und die Super Bowl Season so eine Welle mitgetragen hat, genauso wie bei den Seahawks auch. Es ist einfach so eine Hype-Welle. Das ist schön und man muss ja auch als Fan sein Team finden, aber ja, die Broncos sind wirklich nicht das, was zu der Spitze und schon gar nicht in der AFC zur Spitze zählen wird, also auch in der NFL oder AFC nicht, definitiv. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, wenn sie schon nicht liefern können, offensiv und defensiv auch nicht mehr so toll sind, sie haben dafür einen, der noch die herausragendste Arbeit machen kann, dazu bekommen diese Saison. Marquette King ist ihr neuer Panther, hallo? Geil, wenn es schon nicht offensiv läuft, dann hat man zumindest einen geilen Panther, der richtig gut platzieren kann. Also, ja, dann braucht die gegnerische Offense schon länger zum Scoren. Von daher, geil, ich hole jetzt einfach das Positive raus. Sie haben Marcus King, einen der besten und coolsten und schrägsten Typen in der NFL und also einer der besten Panther überhaupt. Eine ganz neue Generation. So, ja. Positiver Ansatz.
Ja, positiver Ansatz. Ja, ist ja gar nichts gegen. Ich finde, Marquise King ist auf jeden Fall eine gute Addition. Kann auch im Special Team natürlich mit dabei helfen, aber ändert halt nichts an meiner Meinung, dass für mich die Broncos eher an dem Ende der Division sind als an dem Sieg der Division, weil ich für mich einfach die sowohl die Chargers stärker sehe, als auch die Kansas City Chiefs für mich stärker sind. Bei den Raiders kann ich es nicht einschätzen, weil ich da wirklich gar keine Ahnung habe, was da rauskommen wird. Clemens, auf welcher Seite stehst du denn dort?
Ja, ich sag's mal so, unsere Power Rankings kommen zwar erst in den nächsten Tagen raus, aber einen kleinen Spoiler gibt's mal. Unsere einzelnen werden ja dann sowieso vermixt. Bei mir persönlich sind die Broncos auf Platz 28 in der gesamten NFL. Ich glaube, das sagt genug. Ich halte gar nichts von dem Team. Gerade offensiv, da ist gar nichts. Die O-Line ist mies. Quarterback, wenn irgendjemand von denen, der gerade bei Denver ist, von den Quarterbacks in 3 Jahren startet, dann ist es Chad Kelly. Von dem halte ich einiges. Der hat Potenzial, der Mr. Irrelevant von letztem Jahr. Keenum wird das nicht halten können. Und Paxton Lynch ist ein absoluter Bass. Da wird sogar vermutet, dass der jetzt schon gecuttet wird. Also wenn man den in der Preseason gesehen hat, das ist einfach nur traurig. Da funktioniert gar nichts. Also den kann man absolut vergessen. Laufspiel ist nicht da. Sanders und Thomas werden auch nicht jünger. Gut, man hat sich jetzt Cortland Sutton geholt. Der ist natürlich nicht so schlecht. Ja, und die Defense, man wird Roby mit Sicherheit nicht halten können. Talib ist jetzt auch weg. Also da wird's auch nicht besser. Das Einzige, wo natürlich die Broncos-Fans die große Hoffnung draufsetzen, ist dieses Pass-Rush-Duo von Miller und Bradley Chubb. Aber dass die beiden dann so dominant miteinander sind, dass das funktioniert, glaube ich nicht, weil Bradley Chubb passt ja nicht mal ins Schema der Broncos. Das ist ein Edge-Rusher, der die Hand im Dreck haben muss, der also auf dem Feld der 4-3 viel besser wäre als in dem 3-4-System. Was die Broncos spielen, also von dem erwarte ich ehrlich gesagt gar nicht so viel. Also ich glaube, das wird ganz, ganz übel für die Broncos. Und sie haben jetzt keine einmalige Chance mit dem Quarterback verpasst, aber bei der Klasse vielleicht schon. Gut, Darnold und Mayfield waren schon weg, aber Josh Rosen, das wäre durchaus drin gewesen oder man hätte sich auch hochtraden können. Also ja, ich erwarte nicht viel von Denver. Und sie können nur hoffen, die Fans, dass das letzte Jahr von Vance Joseph ist. Ich erwarte da gar nichts. Und ja, die Denver Broncos werden eine zweistellige Anzahl von Niederlagen in der nächsten Saison haben. Da lege ich mich fast darauf fest.
Da möchte ich auch nicht so weit vorgreifen, aber da würde ich auch tendenziell bin ich eher dabei, die als bei irgendwelchen anderen Prognosen, die da rausgeholt werden, dass sie 10 Siege oder mehr haben. Also Leute, da müsst ihr mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Also da sollte man jetzt mal nicht übertreiben. Bevor wir jetzt zu Ende gehen, Hans-Peter, möchte ich natürlich noch einmal das Thema Fantasy-Football ansprechen. Wir selbst haben jetzt 2 Ligen fertig stellen können, sind natürlich sehr froh über das positive Feedback von euch, was wir bekommen haben. Insgesamt sind wir 28 Mannschaften, die da mit dabei sind, also wirklich viele Teilnehmer, wirklich sehr positiv gewesen. Aber ein Thema, da müssen wir auch mal sagen, das muss man auch mal so kommunizieren, Draften vor dem letzten Roster Day, Hans-Peter, etwas, was man nicht machen sollte?
Nee, definitiv nicht. Ich muss jetzt sagen, bevor ich das jetzt so runterziehe oder darüber auch schimpfe, dass man das tut, finde ich es an erster Stelle unglaublich toll zu sehen, wie der Fantasy-Hype gerade auch richtig nochmal Fahrt aufnimmt. Also ich sag mal so, schon ein paar Jahre interessierte Football-Fans, die kennen das mittlerweile und haben das so auch kennengelernt, wie es eigentlich gedacht ist. Aber es kommt halt sehr viel Enthusiasmus jetzt auch mit dem Hype nochmal mehr dazu. Und dieser Enthusiasmus habe ich so ein bisschen beobachtet. freuen sich alle zu sehr auf Fantasy Football und dass ich jetzt, dass man das machen kann und dass jeder das frei machen kann, dass sie halt schon im August draften, weil sie halt einfach eine Liga haben. Vor dem letzten Roster-Cut jetzt am Samstag macht es keinen Sinn. Wir sehen ja jetzt auch, wie viel Bewegung diese Woche drinne war in der Liga. Wir sehen, dass die Teams ja auch noch nicht fertig sind. Das heißt, wir wissen ja auch noch gar nicht, man weiß ja auch nicht für sein Draft oder für sein Team, wo steht der Spieler. Wenn jetzt jemand hier den, sagt mir mal jemand nochmal den Namen von dem Rookie bei Washington, der sich das Kreuzband gerissen hat.
Disguise.
Danke, Jungs. Wenn man den jetzt gedraftet hat, weil man schon voreilig die Fantasy-Saison eröffnet hat mit einem Draft im August oder im Mitte August, dann hat man jetzt halt echt sowas, wo man dann wieder denkt, warum tue ich das? Klar kann das auch in der Saison passieren, aber in der Saison ist der Betrieb einfach aktiver. Aber wenn ich jetzt schon draft, habe ich noch nicht die fertigen Teams vor mir und ja, das ist einfach nur halbgar und die Power Rankings und alles werden noch gemacht. Man weiß auch nicht, wo die einzelnen Spieler stehen. Man sollte auch die ganzen Mock Drafts von NFL.com anschauen und sich überlegen, ja, weil ja, auf dem Papier sind die Spieler nochmal was anderes wert, gerade für Fantasy Football, als das, was ihr im Fernsehen alle seht. Das ist was ganz anderes. Man kann zwar denken, ach, der ist so toll, der Spieler, und ach, so toll, aber das ist wie mit den Fischen beim Angeln. Die an der Oberfläche schwimmen, die fängt man eh nur ganz schwer. Und in die Tiefe reinzugehen, da wo der Haken hängt, da sind so viele Fische. Ja, da sieht man nicht so ganz, wenn man nur im Trüben fischt, auch was da kommt. Und da muss man sich wirklich mit beschäftigen und auseinandersetzen. Und das geht erst, wenn die Roster alle fertig geformt sind, kann man sich auch angucken, was man da so an Tiefe hat. Weil ja, man braucht ja solide Spieler auf den einzelnen Positionen. Und mehrere möglichst auch. Und da sollte man wissen, was da die Optionen sind und was da die Spieler sind, die man haben, die noch verfügbar sind und was sie einem bringen. So, weit ausgeholt. Also Fantasy Football niemals draften vorm letzten Roster-Cut. Nie. Ganz, ganz übel, wenn man es vorher tut.
Genau. Solltet ihr auf jeden Fall für die nächste Saison dann mitnehmen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt auch andere Podcasts, wo die es auch anders gemacht haben. Wir draften erst nach dem letzten Roster-Cut-Day, weil es wirklich die einzige sinnvolle Variante ist. Man hat ja schon gesehen, was wieder an Trades diese Woche passiert. Es gab schon wieder einiges. Alles von daher, nehmt das euch zu Herzen für das nächste Mal. Spielt weiter Fantasy Football. Folgt uns natürlich auch über unsere Twitter-Kanäle Interception FT und Facebook Interception der Football Talk. Gebt uns natürlich auch gerne Feedback. Bewertet uns bei iTunes mit 5 Sternen oder natürlich auch weniger, wenn es euch nicht so gut gefallen hat. Und schreibt, was wir besser machen können. Woran können wir noch arbeiten? Worüber sollen wir vielleicht auch mehr sprechen? Also von daher, wir sind da offen für jede Art von Feedback und natürlich hoffen, dass ihr euch treu bleibt, dass ihr euren Freunden von uns erzählt und dass wir dann natürlich in den nächsten Wochen viele positive Feedback bekommen und natürlich auch ja, gute Zahlen bekommen. Und dann wünsche ich euch bis dahin alles Gute. Hört weiter fleißig und nächste Woche kommen wir dann wieder mit unserer Saisonvorschau. Haben dort einen Gast bei uns, auf den ihr euch freuen könnt. Der ist, glaube ich, bisher noch keinem einzigen Podcast in Deutschland gewesen, aber ist schon wirklich sehr jemand, der sehr viel Expertise hat. Also bleibt dran. Hier bei Interception Football Talk auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.